Ja, guten Morgen und vielen Dank, Simone, für das Lesen dieses doch nicht ganz kurzen Textes. Ich habe gedacht, es ist vielleicht besser, wir teilen es uns ein bisschen auf, denn ja, das wird alles ich sage. Bevor ich auf die Predigt eingehen möchte, wollte ich euch noch was mitteilen in eigener Sache. Als meine Elke letzten Sommer verstorben ist, habe ich ja gesagt, ich bin nicht mehr in der Lage, meine Aufgaben in der Gemeindeleitung als Bereichsleiter für Predigt und Lehre und auch meine Predigtdienste weiterhin auszuführen. Ich habe euch das dann mitgeteilt, dass ich mit diesen Diensten bis auf Weiteres aussetze. Ja. Und bis auf Weiteres heißt ja irgendwo zeitlich befristet, zeitlich begrenzt. Das ist jetzt etwas mehr als ein Jahr vergangen. Ein Jahr, wo ich mich dann zumindest die letzte Zeit immer wieder gefragt habe, wie geht es weiter, gibt es ein Zurück, in welcher Form auch immer. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, diese Aufgaben in der Gemeindeleitung und als Bereichsleiter nicht mehr wieder aufzunehmen, sondern diesem bis auf Weiteres doch endgültig zu ersetzen. Was letztlich ausschlaggebend war, es waren verschiedene Gründe, möchte ich jetzt hier an der Stelle nicht näher eingehen. Aber es war irgendwo die Einsicht oder Klarheit, der Weg ist zu Ende. Es gibt einfach Zeiten, wo man sagen muss, ja, das war's jetzt. Das war eine gute Zeit, es war nicht immer eine einfache Zeit, aber wie es der Prediger sagt, alles hat seine Zeit, alles hat einen Anfang und alles hat ein Ende. Auch die Aufgaben als Gemeindeleiter, die Verantwortung für eine Gemeinde. Was mir immer klar war und was ich auch immer wieder gesagt habe, es kommt nicht auf Einzelne an, es kommt nicht auf mich an, es kommt nicht auf einzelne Menschen an. Leitung der Gemeinde ist, oder Gemeinde, der Herr der Gemeinde ist Jesus und er guckt, dass seine Gemeinde weiterhin, ja, dass für seine Gemeinde weiterhin Leitung da ist. Er selber übernimmt ja die Oberleitung. Und in dem Sinn geht es in Schebach auch weiter, da bin ich mir sicher, denn ja, die neue Gemeindeleitung arbeitet schon und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Weil, wie gesagt, die Gemeinde Jesu ist unter dem Schirm des Höchsten. Jesus ist der Herr der Gemeinde und er sorgt sich um seine Gemeinde. Was Predigen anbetrifft, da bin ich mir noch nicht so ganz, da habe ich noch keine Entscheidung getroffen. Ich hatte Manu einfach vor ein paar Monaten mal gesagt, plane mich mal für zweimal ein. Danach werde ich mich entscheiden. Dann, ja. Heute ist jetzt das zweite Mal und mal sehen, wie das dann ausgeht. So viel zu dem Thema. Ja. Stimmt was nicht? Ist jetzt besser? Okay, schauen wir mal. Ja, Andreas hat es ja vorher gesagt, der 3. Oktober 2021, Tag der Deutschen Einheit, gleichzeitig ist Erntedankfest. Nein, nicht zwei Themen, wo wir sehr viel Grund haben zu danken. Ja. Dass die deutsche Einheit wieder existiert oder dass die zwei Länder wieder zusammengekommen ist, grenzt ja für viele auch ein Wunder. Dass wir so reichlich versorgt sind mit Nahrung in den verschiedensten Geschmackrichtungen, ja, ist auch keine Selbstverständlichkeit. Aber zum Thema Einheit. Einheit ist ein herausfordernder Begriff, ein herausforderndes Thema, das sich leider nicht von alleine einstellt. Das wäre schön. Es muss gesucht und erarbeitet werden, diese Einheit. Auch und gerade nach dem Wahlergebnis vom letzten Sonntag, das ja nicht unbedingt gleich die Lösung gezeigt hat. Einheit beinhaltet Verzicht, beinhaltet Rücksichtnahme, heißt gemeinsame Suche nach einem richtigen Weg in dieser oder in jener Sache. Einheit heißt Kompromisse suchen, ohne die eigenen Überzeugungen auch vollständig aufzugeben. Und so hat Einheit auch einen Preis. Aber Einheit um jeden Preis ist auch nicht die Lösung. Wie viel und was man bereit ist aufzugeben, das ist dabei höchst umstritten, höchst unterschiedlich. Denn der eine will alles aufgeben, der andere sagt, das geht nicht. Dabei gibt es Grenzen, die man nicht überschreiten kann, ohne seine eigene Identität aufzugeben. Das gilt in der Politik und das gilt auch für uns als Christen, für unseren Glauben. Wir leben in einer Welt, die viele Fragen aufwirft. Die uns vor Entscheidungen stellt, in einer Welt, wo Verführung allgegenwärtig ist und wo es immer schwerer wird, Wahrheit und Lüge voneinander zu unterscheiden. Und wir laufen dabei Gefahr, den Blick auf das Wesentliche, auf das eigentlich Verbindende zu verlieren. Und mein Thema, über das ich heute Morgen sprechen möchte, handelt von zwei Männern, Simone hat es ja auch gelesen, von zwei Männern, die sich auf unterschiedliche Art und Weise verlaufen haben, die sich verirrt haben. Wie gesagt, Simone hat das Gleichnis gelesen vom verlorenen Sohn. Die Überschrift gefällt mir nicht so ganz, aber da komme ich nachher nochmal drauf. Aber das steht, glaube ich, in jeder Bibel so, dann das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Seit der Vertreibung aus dem Paradies ist das menschliche Leben ein Kampf ums Überleben. Und der Mensch ist auf der Suche, dahin zurückzukommen. Suche nach Geborgenheit, nach Schutz, nach Sicherheit, nach Frieden, nach den verlorenen paradiesischen Zuständen. Danach strebt der Mensch, diese wieder zu erlangen. Und dabei gibt es viele, viele verschiedene oder scheinbar viele verschiedene Angebote. Regierungen erlassen Gesetze und Verbote, bauen dabei auf die menschliche Vernunft und auf die und bauen auf den Glauben an die Selbstheilungskräfte der menschlichen Natur. In der Regel gilt dann hier aber das Recht des Stärkeren. Wer stark genug ist, setzt sich durch. Bei den verschiedenen Religionen sind es Opferrituale, sind es Traditionen, sind es Gebote, sind es Verbote, mit dem Ziel, Hilfe und Rat von einer höheren Macht zu bekommen. Durch eigene Leistung, diese Macht milde zu stimmen, um dadurch die Lebensumstände zu verbessern. Wichtig ist, oder was auch vielen Religionen gemein ist, ist dieser Blick über dieses Leben hinaus, über das diesseitige Leben hinaus. Und entscheidend für das Danach ist dann wieder das Verhalten oder die Leistungen der Menschen im diesseitigen Leben. Religion beschreitet also Wege, wie der Mensch sich die Möglichkeiten und Kräfte einer göttlichen Macht zur Erleichterung seines Lebens zunutze machen kann und der danach im Nirvana, im Paradies oder sonst wo ein sorgenfreies und erfülltes Leben haben kann. Das ist das, was wir uns wünschen oder was viele sich danach sehnen, nach diesem Leben im Paradies zu sein. Nach der Botschaft der Bibel, der Grundlage des christlichen Glaubens, führen aber beide Ansätze in eine Sackgasse. Die Kluft zwischen Mensch und Gott ist zu groß, als dass sie durch menschliche Werke überbrückt werden kann. Der Mensch an sich ist nicht in der Lage, das Paradies neu zu schaffen oder dorthin zu gelangen aus eigener Kraft. Überbrückt werden kann diese Kluft nur von Gottes Seite. Jemand hat es mal mit einer Strickleiter verglichen. Eine Strickleiter kann man nur dann hochklettern, wenn sie von oben runtergelassen wird. Ja. Und Gott hat diese Strickleiter in Jesus Christus aufgerollt, sodass wir nun bildlich gesprochen an ihr hinaufklettern können. Zum Vater, zu Gott. Der Weg ist nun frei. Aber gehen oder klettern in diesem Sinne müssen wir selber. Jesus hat Gleichnisse benutzt. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, als Gleichnis das gelesen. Jesus hat Gleichnisse benutzt, um etwas zu verdeutlichen. Gleichnisse sind keine Berichte über wahre Begebenheiten, sondern fiktive Geschichten aus dem menschlichen Alltag. Und diese Geschichten dienen zur Veranschaulichung eines Sachverhalts. Der Hörer soll sich in der Erzählung selber entdecken können. So sagt Jesus in Matthäus 13 zum Beispiel, Vers 35, ich werde zu euch in Gleichnissen sprechen, ich werde die Geheimnisse erklären, die seit der Erschaffung der Welt verborgen waren. Und in unserem Gleichnis verwendet er ein Bild einer Familie mit zwei erwachsenen Söhnen und deren Beziehungen untereinander. Zum einen sollen wir uns in diesem Gleichnis selber wiedererkennen. Selbst nach 2000 Jahren gibt es da noch vieles, was wir sehen können, was passt. Zum anderen ist es aber vor allem das Wesen Gottes, seine Barmherzigkeit, seine Liebe zu den Verlorenen, die Jesus hier in den Mittelpunkt stellt. Ich habe mal versucht, ein einfaches Bildchen das mal darzustellen. Dieses Beziehungsgeflecht, wobei Beziehungsgeflechte ja manchmal viel komplizierter sind. Schauen wir erstmal zum Vater. Der Begriff Vater kommt in der Bibel sehr häufig vor. Allerdings gibt es Unterschiede im Alten und zwischen Alten und Neuen Testament. Im Alten Testament wird Gott relativ selten als Vater benannt. Es gibt ein paar Beispiele, ein paar wenige, zum Beispiel im Psalm 103 heißt es, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Im Alten Testament wird Gott vorherrschend als König, als Richter angesprochen. Er ist der Ewige, er ist Adonai, der Herr, er ist Jahwe, der, wenn überhaupt, mit höchster Ehrfurcht angesprochen wird. Kein Jude würde Gott mit Vater oder mit Abba ansprechen. Diese Anrede kommt erst durch Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und darum ist im Neuen Testament auch deutlich öfters von Gott als Vater die Rede. Und das ist was vollkommen Neues. Ein neuer Weg hin zu Gott, dem Vater. Eine Tür, die sich geöffnet hat. Und durch Jesus Christus können die Menschen nun Gemeinschaft haben mit Gott, dem Allmächtigen, dem Ewigen, dem Vater. Wie mit einem liebevollen Vater. Und das vermittelt Jesu in dieser Beziehungsgeschichte eines Vaters mit seinen zwei doch sehr unterschiedlichen Söhnen. Übertragen kann man in diesen beiden Söhnen auch so ein bisschen die Grundtypen der Christen erkennen. Ich weiß nicht, erkennt ihr euch in einem der beiden wieder oder erkennt ihr euch manchmal in einem der beiden wieder? Dass ein junger Mensch sein Elternhaus verlässt und in die Welt hinauszieht, ist eigentlich das Normalste von der Welt. Es ist unnormal, wenn die Kinder mit 30, 40 immer noch zu Hause sitzen. Bei dem einen ist es früher, beim anderen später. Aber für alle Beteiligten ist es eine Herausforderung, auch für die Eltern loszulassen. Ist gar nicht so einfach, Hänschen klein losziehen zu lassen. Die Gründe für den Auszug können vielfältig sein. Der Wunsch nach Freiheit, der Wunsch, endlich sein Leben selber in die Hand zu nehmen, raus aus der Enge des Elternhauses, aus den Einschränkungen. Vielleicht ist es eine Flucht, vielleicht geschieht der Auszug auch aus Enttäuschung oder enttäuscht. Wichtig ist aber erstmal die Tatsache in uns für unser Gleichnis, dass der Sohn weg will und dabei sein ihm zustehendes Erbe ausbezahlt haben möchte. Und auch wenn Jesus an dieser Stelle nicht groß darauf eingeht, nur eine kurze Aussage über den Vater trifft, ist diese Aussage von großer Tragweite. Es heißt in Vers 12, im zweiten Teil vom Vers, ein kurzes Sätzchen, und der Vater teilte ihnen das Gut. Punkt. Und der Sohn geht. Der Vater lässt seinen Sohn ziehen. Gott hält niemand gegen seinen Willen fest. Aber er verliert ihn auch nicht aus dem Blickfeld, zeigt uns auch diese Geschichte. Gott weiß um die Gefahren, wenn ein Mensch von ihm weggeht, aber er geht dieses Wagnis ein, obwohl oder gerade weil er dieses Kind liebt. Wahre Liebe bindet einen Menschen nicht an sich, sondern fordert eine freie Entscheidung oder macht eine freie Entscheidung erforderlich. Zur Liebe kann man niemand zwingen, nach dem Motto, du musst mich lieben, sonst. Das Druckmittel funktioniert hier nicht. Liebe lässt los, Liebe rechnet auch nicht vor, wenn was schief geht. Wie gesagt, Gott will unsere freie Entscheidung, bei ihm zu bleiben oder zu ihm zu kommen, aus freien Stücken. Eine ganze Weile geht es in dem Gleichnis gut mit der scheinbar gewonnenen Freiheit des jüngeren Sohnes, aber irgendwann ist das Gut, welches er vom Vater mitbekommen hat, aufgebraucht. Und er leidet Mangel und ist nahe daran zu verhungern. Was sagt uns das? Gott hat uns viele verschiedene Gaben mitgegeben, aber diese Gaben sind aus sich heraus nicht grenzenlos und unerschöpflich. Der Fehler ist, dass wir oft die Gaben vom Geber trennen. Dass wir meinen, wir sind selber diejenigen, die das alles machen können, auf Dauer. Ein Fluss, der keine Verbindung zu seiner Quelle mehr hat, der versiegt irgendwann. Und so ist es auch hier. Das kann man in vielen Bereichen sehen, auch im geistlichen Bereich. Wenn unsere Verbindung zum himmlischen Vater unterbrochen ist, zur Quelle, dann funktionieren wir noch eine ganze Weile ganz ordentlich, ohne dass es jemand merkt. Irgendwann sind wir aber leer. Da geht nichts mehr. Heißt Freiheit wirklich weglaufen von Gott, der uns scheinbar einschränkt, der uns überkommene Vorschriften macht? Ist Freiheit die Botschaft oder die Wahrheit der Bibel über Bord zu werfen, weil sie anscheinend der heutigen Stand der Wissenschaft nicht mehr berücksichtigt oder weil sich die Realität meines Lebens nicht mehr widerspiegelt im Wort Gottes? Ist es die Lösung, wegzulaufen, wenn unsere Erwartungen an diesen allmächtigen Gott enttäuscht werden? Ist es wirklich Freiheit, alles zu können und dürfen zu können? Wo führt diese scheinbare Freiheit hin? Losgelöst von Gott ist der Mensch gezwungen, sein Leben mit den ihm gegebenen Gaben und Fähigkeiten alleine zu bewältigen. Und dabei ist sich jeder der Nächste. Und wie schon mal gesagt, die Schwachen bleiben auf der Strecke. Wahre Freiheit braucht Grenzen, hat mal jemand gesagt. Denn ohne Grenzen ist Chaos. Wahre Freiheit braucht Grenzen. Und wenn Gott die Grenzen, die Gott zieht, was wollen wir eigentlich mehr? Die Grenzen eines liebenden Vaters. Verloren im Elend seiner Entfremdung von Gott oder tot in seiner Freiheit, steigt in dem jüngeren Sohn die Erinnerung hoch, wie gut er es doch bei seinem Vater hatte. Wie gut hatte ich es doch daheim. Dabei ist der eigentliche Beweggrund seiner Umkehr nicht besonders geistlich. Er hatte nur Hunger. Er wollte essen, er wollte sich mal wieder den Bauch vollschlagen. Aber er wusste, wo er diesen Hunger stillen konnte. Leider braucht es im Leben oftmals solche Grenzerfahrungen und Nöte, um einzusehen, dass wir am Ende unserer eigenen Möglichkeiten sind. Dann machen wir uns auf und suchen nach Hilfe, um unseren Hunger zu stillen, um unseren Mangel zu stillen. Aber wohin sich wenden, die Angebote in unserer heutigen Zeit sind so vielfältig. Viele versprechen Hilfe, aber die meisten Hilfsangebote beziehen sich eigentlich darauf, auf Besinnung oder Weckung der eigenen Möglichkeiten und Kräfte. Aber jemand, ich habe mal ein Zitat gelesen, hat es mal sehr treffend gesagt: Wenn du begreifst, wer dich hat gehen lassen, weißt du, zu wem du zurück kannst. Ich lese noch mal vor. Wenn du begreifst, wer dich hat gehen lassen, weißt du, zu wem du zurück kannst. Oder wie Jesus dem Petrus antwortet, als ihn alle verlassen: Wohin sollten wir gehen, Herr? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und eigentlich gibt es nur eine Voraussetzung für diese Umkehr zu Gott. Und das ist das Eingeständnis des eigenen Scheiterns. Und dann muss man sich aufmachen, den Weg zum Vater zu gehen. Mit eingezogenem Genick oder, wie es die Bibel sagt, mit demütigem Herzen. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Es war falsch, sich von dir abzuwenden, und ich habe mich im Leben verlaufen. Und das Resultat ist keine Demütigung durch Gott, wie er es vielleicht erwartet hätte oder wie es oft menschliche Haltung oder Reaktion ist, sondern es ist Freude. Freude pur. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Oder wie es ein paar Verse vorher heißt: So wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Das ist die Barmherzigkeit Gottes des Vaters. Gott gibt uns, was wir nicht verdienen. Gott schenkt uns, was wir nicht verdienen. Und viele Dinge ist es so. Aber, und das ist auch so ein Inhaltspunkt dieser Geschichte, nicht alle freuen sich. Die Gleichnisreden in diesem ganzen Kapitel von Lukas Kapitel 15 haben alle das Thema verloren gefunden. Das Schaf, das verloren gegangen ist, das Geldstück, das verloren gegangen ist und der Sohn, der verloren gegangen ist. Eine der Zielgruppen, auf die Jesus hier anspielt, sind die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie hatten große Probleme damit, wie Jesus mit den Menschen umging, die ihren moralischen, ethischen oder religiösen Vorstellungen oder Maßstäben nicht entsprachen. Sie waren der Überzeugung, die Pharisäer, die wahren Vertreter des Glaubens an den allmächtigen Gott der Bibel zu sein, die einzig wahre Erkenntnis zu haben. Sie hatten dafür auch viel investiert. Sie studierten die Tora, hielten sich streng an die Gebote, hatten neben den Geboten noch eine ganze Menge eigene dazugetan, alle in der guten Absicht, ihrem Gott damit zu dienen. Und jetzt kommt dieser scheinbar ungebildete Wanderprediger aus Nazareth und behauptet, der Sohn Gottes zu sein. Sagt, man könne den heiligen Gott als Vater ansprechen, der allen Menschen unabhängig von ihrer Religion oder ihrem Verhalten als solcher begegnen möchte. Im Grunde macht das all ihre Anstrengungen und Bemühungen ja sinnlos, nutzlos, überflüssig. Und in dem Gleichnis werden sie doch den älteren Sohn dargestellt, der nahe ist beim Vater, der stets bemüht ist, ihm zu dienen, aber irgendwas scheint zu fehlen. Paulus schreibt im 1. Korinther Kapitel 13, und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe, so wäre ich nichts. Die Liebe zum Vater und die Liebe zu seinem Bruder, das ist das, was ihm fehlt. Und deswegen würde ich eine bessere Überschrift über diesen Text finden, wenn es heißen würde, das Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Eigentlich sind sie beide verloren. Jetzt dürfen wir nur nicht den Fehler machen, uns über die Pharisäer und Schriftgelehrten zu stellen, so mit dem Finger zu zeigen, ja, die Pharisäer und Schriftgelehrten, dies waren die Bösen damals, die haben es nicht kapiert. Ich habe anfangs schon mal die Frage gestellt, in welchem der Söhne würdet ihr euch wiedererkennen? Liebend gern in dem Jüngeren, aber haben wir nicht auch manchmal in unserem Leben Merkmale von dem älteren Sohn? Wie gesagt, beide sind sie verloren, weil sie von Gott getrennt sind. Bei dem Jüngeren folgt im ersten Teil aus der inneren Entfremdung die äußere, das heißt, er geht weg. Die äußere ist nur eine Folge von der inneren Abwendung. Er hatte keine Beziehung zu seinem Vater. Er geht weg vom Vater, führt ein moralisch verwerfliches Leben, tut Dinge, die man als Christ nicht tut, könnte man sagen. Beim Älteren folgt aus der inneren Distanz erstmal keine sichtbare Reaktion. Er lebt vollständig in seiner, ich nenne es mal, frommen Tradition. Er hat jetzt mal auf uns angewandt, alle frommen Stationen durchlaufen, hineingeboren in eine gläubige Familie, von Kind auf in der Sonntagsschule oder zu Hause die Geschichten der Bibel gehört, liest und lernt fleißig in und aus der Bibel, besucht regelmäßig die Gottesdienste, übernimmt vielleicht sogar Aufgaben in der Gemeinde, geht dann sogar noch auf eine Bibelschule vielleicht. Also kurz, er weiß sehr viel und kann mit diesem Wissen anderen helfen. Kann die Welt besser verstehen, meint Gott damit näher zu kommen. Aber wenn die Liebe fehlt, die Liebe zu Gott, zum Vater, die Liebe zu Jesus, zu seinen Mitmenschen, zu den Verirrten und Verlorenen, dann ist es, wie Paulus sagt, nichts. Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut, schreibt der Paulus an anderer Stelle im 1. Korintherbrief. Der jüngere Sohn hat seine Verlorenheit erkannt und ist umgekehrt zum Vater, wurde von diesem freudig aufgenommen und gerecht gesprochen, alles vergeben. Mit der Umkehr oder Bekehrung beginnt ein neues Leben in der Gemeinschaft Gottes. Aber das ist ein Anfang. Und viele von euch oder vielleicht alle, ihr wisst noch vielleicht, wie dieser Anfang war, wo und wann und warum diese Bekehrung geschehen ist, dann ja, sind schöne Erlebnisse. Dann, ja. Aber wie geht es danach weiter oder wie ging es danach weiter? Leben in der Nachfolge Jesu heißt lernen, heißt loslassen, heißt kämpfen und nicht selten ist ein hoher Preis dafür zu bezahlen. Christsein ist ein Kampf gegen die Mächte der Finsternis und deren Versuchungen, Menschen von ihrem Vater zu trennen. Und darum stehen auch Christen in der Gefahr, sich zu verirren und zu verlaufen. Wer da steht, sehe zu, dass er nicht falle, schreibt der Paulus auch im Korintherbrief. Und falle kann man dabei von zwei Seiten vom Pferd, oder auf zwei Seiten vom Pferd heißt es. Zurück in den Sumpf dieser Welt, wie der Jüngere. Oder ich habe es mal genannt, in vergeistigter Lieblosigkeit wie der Ältere. Es ist gar nicht so einfach, auf dem Pferd zu bleiben, der richtigen Position. Jesus hat seinen Jüngern, hat uns einen Auftrag gegeben. Und ich denke, ihr kennt den Vers, ist ja auch die Jahreslosung für dieses Jahr. Seid barmherzig, wie auch der Vater barmherzig ist. Wie schnell sind wir dabei, andere abzustempeln, zu verurteilen, wenn sie unseren Maßstäben vom Christsein nicht entsprechen, wenn sie vielleicht sogar mal fest im Glauben waren, gestrauchelt sind, straucheln geraten sind und plötzlich nicht mehr unseren gängigen Normen entsprechen. Solche Menschen brauchen keine Richter, sie brauchen Hirten. Sie brauchen Menschen, die zuhören, die ihnen nachgehen, die die Verirrten suchen oder begleiten. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf würde darauf sehr gut passen, denke ich. Solche Menschen brauchen andere, die nicht auf alles eine Antwort haben, Zweifel und Skepsis auch mal zulassen, ohne gleich korrigierend einzugreifen, einfach nur mal zuhören. Mein Glaube wurde das letzte Jahr auf eine heftige Probe gestellt, im Verlauf des letzten Jahres, kräftig meine Überzeugungen kräftig durchgerüttelt. Und ich habe Fragen, auf die ich immer noch keine Antwort habe. Aber ich will diese nicht mehr verdrängen und mich mit frommen Antworten begnügen, die alles erklären wollen. Ich akzeptiere mehr und mehr, dass sie Teil meines Lebens sind, mal mehr oder weniger präsent sind, aber ich habe angefangen aufzuhören, nach Antworten zu suchen. Es ist nämlich nicht entscheidend, wie viel man weiß, sondern wem man vertraut. Das ist eine Lehre, die ich gezogen habe oder noch ziehen möchte. Es ist nicht entscheidend, wie viel man weiß, das habe ich gemerkt, sondern wem man vertraut. Und nochmal, wie Jesus zu Petrus sagte, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du bist der, der die Worte des ewigen Lebens hat. Der eine oder andere kennt vielleicht den englischen Schriftsteller Arthur M. Plass, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, ein englischer Schriftsteller christlicher Literatur. Ein Vertreter, ich sage es mal, reich ausgestattet mit britischem Humor, mit dem nicht jeder kann, ja, der manchmal recht heftig ist, aber der sehr offen und deutlich und ehrlich auf eine humorvolle Art und Weise die Oberflächlichkeiten des christlichen Lebens auch ein bisschen rauskitzelt. Und er hat in einer Andacht was geschrieben zu diesem Gleichnis und das wollte ich euch einfach nur vorlesen, weil das mich eigentlich, ja, mit dem ich mich ein Stück weit auch identifizieren kann. Obwohl ich weiß, wie gesagt, ist nicht jedermanns Sache, manchmal schießt er auch ein bisschen übers Ziel hinaus. Aber hier fand ich es relativ gut. Das möchte ich euch nur ein paar Sätze vorlesen. Da schreibt er, wenn der Schöpfer wirklich allwissend und allmächtig ist, warum hat er dann Geschöpfe hervorgebracht, die scheitern und rebellieren und infolgedessen Leid und Schmerz erleben? Mein evangelikal geschulter Verstand wirft mit Leichtigkeit Antworten auf diese Fragen aus. Gott wollte keine Roboter, deswegen hat er uns einen freien Willen gegeben. Er ist der Töpfer, wir sind der Ton, also haben wir kein Recht, uns zu beschweren. Unser begrenzter Verstand ist unfähig, seine unendlichen und ewigen Pläne zu begreifen. Diese Argumente mögen ihre Vorzüge haben oder auch nicht. Aber ich kann nur sagen, dass sie das Problem für mich noch nie befriedigend gelöst haben. Ich wäre heute kein Christ mehr, wenn mein Glaube davon abhinge, dass ich die Logik von Schöpfung und Sündenfall einsehe. Aber er hängt nicht davon ab. Er hängt von Jesus ab. Im Mittelpunkt meines chaotischen, wechselhaften, seltsam geformten religiösen Glaubens steht die Person Jesu und die Beziehung, die zwischen uns besteht. Er ist der ruhende Pol, auf den alles bezogen ist, und ich habe gelernt, dass er zuverlässig ist. Es ist nicht entscheidend, wie viel man weiß, sondern wem man vertraut. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Was nehmt ihr, was nehme ich ganz persönlich mit? Für mich sind es zwei Dinge. Die Barmherzigkeit Gottes übersteigt all meine Vorstellungskraft, und ich habe neu verstanden oder bin neu drauf gestoßen worden, denn ja, wie groß diese Barmherzigkeit Gottes ist. Alles Scheitern, alle Fragen, alle anklagenden Zweifel, aber mein Verhalten und meine zeitweise Abwendung, ganz besonders die letzten Monate, nichts kann mich von der Liebe dieses barmherzigen Gottes scheiden. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen kitschig wirkt, aber ich sehne mich danach, in die Arme dieses barmherzigen Gottes zu fallen und von ihm ja einfach versorgt zu werden. Aber bis es soweit ist, möchte ich lernen, Barmherzigkeit mehr zu leben. Jesus fordert uns auf, so barmherzig zu sein wie der Vater. Nicht Richter, sondern Hirte zu sein. Anderen helfen und sie nicht verurteilen für ihr Verhalten. Offen miteinander über Fragen und Zweifel reden. Und nicht verdrängen, nicht sie nicht verdrängen, sondern zuhören. Das möchte ich leben und ich möchte euch auch dazu ermuntern, das zu tun. Weil Gottes Barmherzigkeit hält es aus. Und wir sollten das auch. Amen. Ich würde noch kurz beten, wir machen dann anschließend Gebetsgemeinschaft, wenn ich es richtig weiß. Jesus, ich möchte dir danken, oder wir wollen dir danken für dieses wunderbare Gleichnis, in dem du uns die grenzenlose Barmherzigkeit des Vaters vor Augen hältst, für die grenzenlose Vergebung, ja auch dafür, dass dieser liebende Vater, dass du uns nicht aus den Augen verlierst, auch wenn wir uns mal verirren, dass du uns nachgehst, dass du nicht aufgibst und dass du jeden aufnimmst, der zu dir umkehrt. Und Jesus, ich möchte dir auch danken, dass es nichts gibt, was uns von dir trennen kann. Auch nicht unsere Fragen, die manchmal aufkommen, auch unsere Zweifel, die immer wieder kommen. Ich möchte dir danken, Herr, dass du uns nicht aufgibst, dass du uns hältst und dass du uns diesen großen, liebenden Vater auch vor Augen gestellt hast. Ja, ich möchte dir auch danken, dass du uns manchmal einen Spiegel vorhältst und dass wir uns wirklich auch selber fragen müssen, wie verhalte ich mich? Und wenn wir gescheitert sind oder versagen oder uns falsch verhalten haben, möchte ich um Vergebung bitten für alle Lieblosigkeit, Herr. Und ich möchte und denke ich bitte für die Gemeinde, dass wir einfach das mehr in unser Herzen aufnehmen, die Barmherzigkeit des Vaters, dass wir davon lernen, weil du hast uns aufgerufen, oder dass wir uns danach richten sollen. Auch wenn wir es bei weitem nicht so können werden, wie der Vater es tut. Aber dass wir barmherziger sind zu uns und zu unseren Mitmenschen. Hab Dank dafür, Herr. Amen.